Nicht weit von dem Ort, wo meine Familie und ich wohnen, da steht der sogenannte Königsstuhl, irgendwo mitten im Wald. Es ist ein imposantes Gebilde aus hartem Basaltgestein. Durch unterirdische Ausdehnungen und Erosionen trat irgendwann Magma unter der Erdkruste hervor und es reihte sich in einer Sammlung steinerner, zerklüfteter Quader zu einem markanten, thronartigen Konstrukt. Ja, wie so ein riesiger Thron aus Quadersteinen. In alten Texten wird dieser Stuhl gern als Kern einiger mythologischer Fantasien, so als Riesensitz beschrieben. Also die Leute haben das gesehen und gedacht, oh, vielleicht hat das hier irgendwie ein Riese hingebaut und das war sein Stuhl. Aber auch schon bei frühen Siedlern wurde dieser Ort aufgesucht als ein Gerichtsort. Wenn etwas zu entscheiden gab, wenn es einen Straffall gab, wenn jemand gerichtet werden musste, dann ging man zu diesem Gebilde und dort wurde dann das Urteil gefällt. Es hat fast den Eindruck, hier wurde von unsichtbarer Hand aus dem Verborgenen, unter der Erde über Jahrhunderte ein Thron gebildet, der fester steht als jedes Haus in unserem Ort. Ein Thron, der die Jahrhunderte überdauert. Doch wir müssen nicht über irgendwelche natürlichen Steinskulpturen fantasieren, denn der einzig wahre und lebendige Gott hat über die Jahrhunderte, ja Jahrtausende, ein viel, viel imposanteres Werk geschaffen als das, was bei uns im Wald steht. Ja, durchaus auch einen Königssitz, einen Thron. Einen Thron, der wirklich Bestand hat und der allen Widrigkeiten trotzt. Doch dieser Thron ist nicht aus Basaltgestein, sondern dieser Thron, er überragt alle Elemente dieser Welt. Und wir lesen dazu aus 2. Samuel Kapitel 7, 2. Samuel Kapitel 7, die Verse 1 bis 17, mit dem Thema der versprochene Thron. Weil dies aber ein etwas längerer Text ist, gehen wir abschnittweise durch. Erstens, der ruhige Thron Israels. Der ruhige Thron Israels, hier lesen wir die ersten drei Verse. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Feinden, da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König: Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. David, der König, ist König über Israel. Zwei Kapitel zuvor wurde er über das ganze Volk als König bestätigt, hat die Krone aufgesetzt bekommen. Und nun wird David hier auffällig oft der König genannt. Der König. Ja, David, er ist nicht mehr nur David, der Bezwinger des Riesen Goliaths. Er ist nicht mehr nur der Kampfheld. Nun ist er offiziell der König. Israel hat einen echten König und Gott gab ihm Erfolg. Er hat ihm Sieg geschenkt über seine Feinde. Er eroberte die so fest ummauerte Stadt der Jebusiter, Jerusalem. Und er baut in dieser Stadt, in Jerusalem, seinen Königssitz. Den Ort, von wo aus er regiert. Ja, da, wo der Thron Israels steht. Und er schlägt in der Folge die Philister in einem großen Sieg. Und zum ersten Mal seit der Einnahme Kanaans unter Josua, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren, heißt es, dass das Volk Israel ringsumher Ruhe hatte. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten. Von Josua bis zu David gab es einen traurigen Wechsel von Angriffen der Feinde, die Teile Israels erobert hatten, Gottes Rettung durch regionale Richter, also so in einzelnen Gebieten, in einzelnen Stämmen gab es Richter, die dann die Feinde vertrieben haben. Dann kehrte das Volk aber wieder ab von Gott und seinem Wort. Und als Strafe dafür gab es wieder die Eroberungen und Bedrängnisse der Feinde. Darum kommt das Richterbuch zu diesem traurigen Fazit am Ende des Buches: In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Saul, der erste König, ein König nach dem Herzen des Volkes, ein König, der besonders groß war, ein Kopf größer als alle anderen im Volk, der konnte das Volk nie wirklich vereinen, noch das Land schützen. Er kümmerte sich zunehmend nur noch um seine eigenen Ziele und führte das Volk auseinander und fort von Gott. Aber mit David hat Israel einen König nach dem Herzen Gottes, wie Gott es selbst sagt. Nun, unter König David wird eine Ruhe ringsumher beschrieben, die Gott ihnen bereitet hat. Plötzlich ist das Volk, hat das Volk eine Sicherheit. Und die Feinde, sie können nicht mehr, sie erobern nicht mehr hier ganze Teile des Volkes oder der Nation. Ja, der König führt durch Gottes Segen das Volk zur Ruhe. Nicht nur äußerlich, sondern eben auch zur Ruhe miteinander und zu Gott hin. Denn David geht es nicht nur um seinen eigenen Vorteil, um seinen eigenen Reichtum und seinen eigenen großen Namen wie bei Saul, sondern ihm geht es um Gott, um die Ehre Gottes, um die Nähe Gottes. Sein engster Vertrauter ist ein Mann namens Nathan, ein Prophet, ein Mann, der das Wort Gottes zu ihm spricht. Und er wird hier zum ersten Mal erwähnt. Ihm vertraut der König auch seinen Herzenswunsch an. Und was bewegt das Herz des Königs in dem Moment seines Triumphs? Da, wo endlich mal alles ruhig ist, wo nicht ständig irgendwelche Aufgaben sind, irgendwelche Dringlichkeiten, irgendwas, was man unbedingt erfüllen muss, so wie in dieser stressigen Dezemberzeit, sondern da, wo man wirklich mal zur Ruhe kommt. Was erfüllt das Herz des Königs? Er denkt etwa so: Wie kann es sein, dass der König in einem Palast aus edlem Zedernholz wohnt und Gott unter Zeltdecken haust? Das ist doch nicht richtig. Gott, du lässt es mir zu gut gehen. Nathan, sein Freund, er stimmt ihm zu und freut sich über das Herz des Königs. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, gerade weil sein Herz voller Liebe zu Gott ist. Ja, hier sehen wir den ruhigen Thron Israels. Israel hat einen König und Gott verschafft ihm Ruhe. Zweitens, der heilige Thron Gottes. Hier lesen wir weiter in den Versen 4 bis 7. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan: Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David. So spricht der Herr: Du willst mir ein Haus bauen, als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt: Warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David sagen. Ja, da geht's dann gleich weiter. Noch vor König Saul geriet einst die Bundeslade aus der Stiftshütte, dieser Kasten, wo das Gesetz, die 10 Gebote drin waren und auch ein paar andere Gegenstände, die daran erinnerten, was Gott getan hat, wer Gott ist. Dieses, was im Allerheiligsten des Zeltheiligtums, der Stiftshütte stand, diese Bundeslade, sie geriet in die Hand der befeindeten Philister. Die Israeliten haben es benutzt wie so ein Glücksbringer, haben es mit aufs Schlachtfeld geführt, haben gedacht, oh, wenn wir so Gott mit uns haben, dann kann uns niemand besiegen. Aber Gott hat deutlich gemacht, ich bin nicht euer Glücksbringer, ihr könnt nicht über mich verfügen, ich herrsche. Und so kam er in die Hand der Philister, aber die Philister, sie haben auch gedacht, oh, das ist unsere Kriegsbeute, jetzt haben wir den Gott der Israeliten bezwungen, und Gott hat den Philistern deutlich gemacht, nee, ich bin auch nicht eure Kriegsbeute. Und er hat sie mit allen möglichen Krankheiten geschlagen, mit Plagen, sodass sie sie nach 7 Monaten wieder zurückgegeben haben. Aber dann blieb sie in einem Haus und sie wurde mehr oder weniger vergessen. Während Sauls ganzer Herrschaft blieb die Bundeslade in einem Dorf etwa 10 Kilometer westlich von Jerusalem. Denn auch als die Bundeslade zurückkam und die Israeliten unvorsichtig damit umgegangen sind, wollten mal hineinschauen, wollten schauen, dass die Lade nicht umfällt, und haben nach ihr gegriffen. Und Gott hat gerichtet. Und Gott hat gezeigt, er regiert, er herrscht. Und wir können nicht einfach irgendwie so sorglos mit ihm umgehen, so als wäre er in unserer Gewalt, als könnten wir über ihn verfügen. Einfach nur unsere Neugierde stillen oder meinen, wir könnten Gott halten. Doch eines der ersten Amtshandlungen von König David ist es nun, diese Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Wahrscheinlich hat er das Wort Gottes gelesen, wie Mose es schon den zukünftigen Königen vorschrieb. Und in 5. Mose 12, Vers 10 gibt es eine interessante Stelle. Da heißt es, seid ihr aber über den Jordan gezogen und wohnt in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch erben lässt, und hat er euch Ruhe verschafft vor allen euren Feinden ringsum, so wie es genau gerade bei David beschrieben wurde, so dass ihr sicher wohnt, dann soll es geschehen, die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Aha. Wenn Gott also Ruhe verschafft, dann soll sich Israel hinwenden zu dem Ort, zu der Stätte, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. David erkennt, oh, jetzt hat der Herr uns gerade ringsumher Ruhe verschafft. Da ist kein Feind mehr, der uns gerade bedrängt oder der unsere Gebiete streitig macht. Und Jerusalem, die Stadt König Davids, ist auch die Stadt, von wo aus Gott über sein Volk regieren will. Die Bundeslade selbst ist wie so ein symbolischer Thron, von wo aus Gott zu seinen Dienern spricht. In Hebräer 4 ist in Anspielung darauf vom Thron der Gnade die Rede. David bringt also die Bundeslade nach Jerusalem, und das ist ein ganz starkes Signal von König David. Dieser König will nicht anstelle Gottes über Israel herrschen, sondern im Auftrag Gottes und als Diener Gottes. Zur Zeit Sauls wurde die Bundeslade nicht aufgesucht, aber David zeigt, der Thron Davids, er soll unter dem Thron Gottes stehen. Da, wo David herrscht, soll sichtbar werden, dass darüber noch Gott selbst herrscht. Aber die Bundeslade stand nur in einem extra aufgerichteten Zelt. David sagt hier, die Lade Gottes sitzt inmitten von Zeltdecken. Das drückt diesen Wunsch, Gott zu erheben, doch gar nicht gut aus, oder? Der König hat sich gerade selbst ein schönes Haus gebaut, mit den edelsten Materialien, Zedern aus dem Libanon. Und jetzt ist da der Thron Gottes irgendwie in so einer Art provisorischen Zelt, wie beim Camping. Doch Gott spricht nun durch den Propheten Nathan noch in derselben Nacht. Und er macht zum einen deutlich, Gott hat noch nie in einem Haus gewohnt. Das ist kein Vorwurf, sondern, wie Gott auch an anderen Stellen deutlich macht, Das ganze Universum ist sein Thron. Die ganze Erde, der ganze Planet ist wie der Fußschemel, der Hocker, der vor dem Thron steht, wo Gott seine Füße ablegt. Wie sollen Menschen ein Haus bauen, in dem Gott wohnen sollte? Robert hat gerade gesagt, das größte Haus auf der Erde, es reicht nicht aus, dass Gott darin wohnen könnte. Gott ist so viel größer. Darum hat Gott auch von keinem der Anführer der Richter Israels verlangt, baut mir ein Haus, ich brauche eine Wohnung. Gott ist nicht obdachlos. Und kein Haus könnte genügen, dass er darin wohnen könnte. Aber Gott sagt noch etwas ganz Wichtiges dazu. Nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung in der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israels umhergezogen bin. Also auch das Zeltheiligtum bei der Wüstenwanderung war nicht die Wohnung Gottes, aber es war ein Mittel Gottes. Und zwar, um auf diese Weise mit dem Volk Israel, mit den Menschen umherzuziehen. Und mit diesem Wort, exakt das gleiche Wort, beschreibt Gott die Tätigkeit in 1. Mose 3, Vers 8, wo es heißt, von Adam und Eva, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Oder wir könnten sagen, der im Garten umherzog. Das Zeltheiligtum ist also nicht die Hauptwohnung Gottes, auch nicht seine Ferienwohnung, sondern es ist ein Mittel, wie der heilige Gott, den das Universum nicht fassen kann, Gemeinschaft mit den Menschen hat. Ein Ort, wo Gott zeigen will, ich bin bei euch. Ich bin mit euch. Ich sehe euch. Ich kümmere mich um euch. Ich möchte, dass ihr mich kennenlernt. Eine Gemeinschaft, die seit der Sünde von Adam und Eva im Garten Eden so grässlich zerstört wurde. Einst, wo auch der Mensch gerecht und heilig geschaffen wurde, da konnte er Gemeinschaft haben. Da wandelte Gott umher in dem Garten, den er für den Menschen geschaffen hat. Aber seit der Sünde mussten Adam und Eva hinaus. Sie durften nicht mehr diese gleiche Gemeinschaft mit Gott haben. Gott ist heilig und wir Menschen, wir sind Sünder. Aber hier, diese Bundeslade, dieses Zeltheiligtum, es sollte deutlich machen, Gott sucht die Nähe zu den Menschen. Gott sucht einen Weg, wie er wieder Beziehung haben kann, wie er wandeln kann inmitten der Menschen. Gott plant einen Weg, wie er mit Menschen wieder in Gemeinschaft tritt, ohne sie wegen ihrer Schuld zu verdammen von all seiner Güte und von all seiner Freundlichkeit. Die Bundeslade war also bedeckt mit Zeltdecken und Tierfellen, umgeben mit allen möglichen Zeremonien, die man einhalten musste, um nicht bestraft zu werden. Ja, hier war deutlich, Gott ist ein heiliger Gott und diese Nähe zu ihm, diese Gegenwart, diese Gemeinschaft mit ihm ist nicht so einfach mal möglich, so wie ein Glücksbringer, den man aufs Kriegsfeld führt oder wie eine Kriegsbeute. Oder wie irgendetwas, was man sich dekorativ ins Haus stellen kann. Es ist etwas Heiliges. Es ist etwas Ehrwürdiges, ja. Es ist auch etwas, wo man den Atem anhalten muss. Wie kann denn ein Mensch Gemeinschaft haben mit Gott? Wie kann denn ein Sünder treten in die Gegenwart des heiligen und gerechten Gottes? Aber es zeigt auf, Gott wünscht sich kein imposantes Gebäude, das beeindruckt ihn überhaupt nicht. Gott möchte, dass wir Menschen verstehen, wie wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Darum geht es ihm. Darum geht es ihm in seinem Heiligtum. Darum geht es ihm auch in Jerusalem. Und das macht er hier dem König David deutlich. Drittens, der gesegnete Thron Davids. Ihr könnt euch vorstellen, das muss für David erstmal eine ganz schöne Ernüchterung gewesen sein. Vielleicht habt ihr schon mal erlebt, ihr wollt jemandem ein Geschenk geben und dann, oh, darüber wird er sich freuen und es wird ausgepackt. Ach so, nee, brauche ich gar nicht. Will ich gar nicht. Ich hab dafür keinen Nutzen. Dann denkt man so, oh, das ist vielleicht ein bisschen schroff. Wieso nimmt er mein Geschenk nicht an? David hatte so große Pläne, er wollte Gott ein Haus bauen, einen Tempel. Und nun sagt Gott, so ein Tempelhaus ist gar nicht so wichtig. Es war mir nie wichtig. Doch das soll David nicht als Kritik oder als Abweisung verstehen. Nein, Gott zeigt ihm, wie sehr er David liebt. Und er sagt ihm, weißt du was? Ich werde dir ein Haus bauen. Das lesen wir in den Versen 8 bis 11. Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David sagen, so spricht der Herr der Herrscharen, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel, und ich bin mit dir gewesen, überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet, und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher, und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, und ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Zunächst beschreibt Gott, wie er David gesegnet hat und segnen wird. Er hat ihn einen einfachen Hirtenjungen auserwählt und als König über das Volk Israel gesetzt. Und er hat ihm Erfolg und Stärke verliehen, denn er sagt, ich bin mit dir gewesen. Die ganze Zeit war Gott mit ihm, hat ihm gesegnet, hat ihm Kraft gegeben, hat ihm Gelingen geschenkt, hat seinen Weg geführt. Und Gott hat alle seine Feinde besiegt. Außerdem kündigt er David einen großen Namen an. Das erinnert an Abraham, dem Gott versprach, ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Gott bestätigt dem David hier, dass obwohl der konkrete Plan Davids, einen Tempel für Gott zu bauen, nicht erfüllt wird, plant Gott doch, David zu gebrauchen. Er hat seinen Fokus von Anfang an auch auf David gerichtet. Er hat einen Plan mit David. Er baut etwas auf mit David. Er nennt David meinen Knecht. Das ist ein Ehrentitel, den nicht viele in der Bibel erhalten. Aber unter anderem wird Abraham so genannt und Mose von Gott so genannt. Und es zeigt, Gott wird David gebrauchen für seine Pläne und für seine Ziele. Gott baut etwas auf mit David. Und konkret verknüpft Gott den Segen des Königs mit den Segen für das Volk. Und das ist eine spannende Entwicklung, die wir sehen in der Heilsgeschichte, in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Ja, ab David lernen wir in der Geschichte Israels, dass das Volk Israel, später dann auch das Nordreich und das Südreich, immer entsprechend der Beziehung des Königs zu Gott und seinem Wort entweder gesegnet oder bestraft werden. Bis dahin ging es immer darum, ja, ist das Volk gehorsam oder nicht? Wir sehen das schon in der Wüstenwanderung, ja. Mose ist immer kräftig vorangegangen, aber das Volk murrte und auch bei den Richtern, dann kehrte sich das Volk immer wieder ab. Aber jetzt mit David und mit dem Königtum, da sehen wir alles richtet sich aus, je nachdem, wie der König ist. Wenn der König mit ganzem Herzen Gott liebt und seinem Wort folgt, dann segnet Gott das Volk. Und wenn der König sich abwendet von Gott und seinem Wort, dann erfährt das ganze Volk eine Strafe. Eine spannende Entwicklung in der Geschichte Israels, die wir dann sehen in den Samuelbüchern und Königebüchern und auch in den Chroniken. Gott setzt hier den König als den Repräsentanten, das heißt einen Stellvertreter für das ganze Volk. Er ist ein Bundeshaupt. Wenn der König gehorsam wird, dann wird das ganze Volk belohnt. Ist der König ungehorsam, wird das ganze Volk bestraft. Sowohl bei David als auch bei den nachfolgenden Königen. So wie der König geht, so geht es auch mit dem Volk. Und Gott kündigt David nun an, dass durch seine Herrschaft das ganze Volk gesegnet werden wird. Weil Gott in einer guten Beziehung mit David ist. Weil David sein Knecht ist. Und er tut, was Gott gefällt. Sagt er, deswegen werde ich das Volk segnen. Ich werde ihm Sicherheit verschaffen. Ich werde ihm einen Ort schaffen. Das heißt hier, einen festen Wohnort. Gott pflanzt das Volk ein. Wie so ein schöner Garten. Und er lässt es in Sicherheit wohnen. Das ist nicht mehr wie zur Zeit der Richter immer wieder von den Feinden eingenommen und beherrscht wird, sondern eine Zeit der Ruhe und des Friedens erleben wird. Und so wird der Thron Israels unter David ein gesegneter Thron sein. Ein gesegneter Thron. Davids Thron ist ein gesegneter Thron. Gott wird ihn für seine Treue segnen und um seinetwillen auch das ganze Volk segnen. Weil der König zum Repräsentanten wurde für das Volk. Viertens, der ewige Thron des Sohnes. Doch damit nicht genug, das Wort des Herrn geht noch weiter. Es ist tatsächlich die längste Rede Gottes seit der Rede am Berg Sinai. Die längste Rede Gottes, die hier aufgezeichnet wird, seit Sinai, wo Gott hier etwas aufzeigt, wie es weitergeht mit der Heilsgeschichte, mit seinem Erlösungsplan. Und hier finden wir den Inhalt von dem, was David selbst später als den Bund Gottes mit ihm bezeichnet. Gott verspricht nämlich einen Segen, der über David hinausgeht. Nicht nur zur Lebenszeit von David wird Gott ihn segnen und auch das Volk um seinetwillen segnen, sondern hier finden wir, was Gott David meint, dass er David ein Haus bauen wird. Und das sind spannende Verse, die Verse 12 bis 17. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs oder deinen Samen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie vom Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Nach all diesen Worten und nach dieser ganzen Vision, so redete Nathan zu David. Dies sind die Verheißungen des David-Bundes. Ein leiblicher Nachkomme Davids wird von Gott bestimmt werden. Und hier ist übrigens die gleiche Formulierung wie im Abraham-Bund. Ein Nachwuchs oder ein Same, der aus deinem Leib kommt. Und wir sehen hier all die Verheißungen der vorherigen Bündnisse Gottes. Sie werden wie zusammengefasst und weitergeführt in diesem Versprechen Gottes an David. Dieser eine Nachkomme aus Abrahams Nachkommenschaft, der zum Segen sein wird für alle Völker, es verdichtet sich hier und wir lernen, er kommt spezifisch aus der Familie von David. Und diesem Nachkommen wird Gott ein Königtum festmachen. Und dieser Nachkomme, verspricht Gott dann auch, wird den Herzenswunsch Davids erfüllen und ein Haus für den Namen Gottes bauen. Das heißt, ein Haus, wo nicht Gott selbst drin wohnt, aber wo sein Name wohnt. Das heißt, wo man Gott begegnen kann, wo man ihn kennenlernen kann, wo man erfahren kann, wer Gott ist und wie er ist. Und dieser König wird eine Ehrenstellung bekommen. Er wird Sohn Gottes genannt werden. Und er darf Gott seinen Vater nennen. Adam hatte diese Position. Gott schuf ihn nach seinem Bild. Und in dem Geschlechtsregister in Lukas 3, da wird Adam zu Gott gezählt, wie ein Sohn. Geht alles zurück. Und hier geht es nicht um eine leibliche Zeugung natürlich, sondern um eine Position, die Gott dem Adam zugeschrieben hat als Erbe und Segensträger. Und das ganze Volk Israel bekam später diesen Ehrentitel. Als Mose vor dem Pharao tritt, soll er sagen im Auftrag Gottes, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Doch schon vor der Grenze Kanaans erklärt Gott aufgrund der Sünde des Volkes, ihr seid nicht meine Kinder. Aber nun verspricht Gott, dass der Nachkomme Davids die Stellung des Sohnes Gottes bekommen soll. Das bedeutet das Vorrecht der direkten Gemeinschaft mit Gott und eine ehrenvolle und segensreiche Position des Dienstes für Gott. Gott beauftragt ihn, in seinem Namen zu handeln. Aber es gibt auch eine Pflicht, eine Bedingung, nämlich Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Der König muss Gott gehorchen und er darf nicht verkehrt handeln, ansonsten wird Gott ihn strafen. Allerdings mit Maß und nicht so, dass der ganze Bund aufgehoben wird. Auf diese Weise baut Gott dem David ein Haus und hier ist es natürlich ein Wortspiel. David hatte ja schon ein Haus, hat es gerade fertig gebaut. Gott sagt ihm nicht, oh, ich habe noch eine zweite Immobilie für dich, sondern David wollte ein Haus aus Steinen für Gott bauen. Und Gott baut für David ein Haus aus Menschen. Eine gesegnete Familiendynastie. Einen Familiensegen. Oder wir können sagen, ein Hausrecht für das Königtum. Und er sagt, aus deiner Familie wird immer wieder einer hervorgehen, der in einer besonderen Position steht, in einem besonderen Verhältnis zu Gott. Und letztendlich wird es nie aufhören. Das beeindruckendste Wort, das hier vorkommt, ist ewig. Ja, wir können staunen über große Gebäude, wir können staunen über irgendwelche Steinskulpturen, die vielleicht schon Jahrhunderte oder Jahrtausende sich entwickelt haben. Aber wir können uns nicht vorstellen, was dieses kleine Wort bedeutet, ewig. Wie ist es mit Davids Sohn auf einem Thron? Als David starb, wurde sein Sohn Salomo zum König ernannt. Und vieles dieser Versprechen, sie schienen sich direkt mit Salomo zu erfüllen. Seine Herrschaft war sehr gefestigt und geprägt durch großen Frieden und Sicherheit. Mit großer Weisheit konnte er das Volk Israel führen und auch die Verhältnisse zu all den anderen Nationen so ordnen, dass in seiner Zeit großer Frieden herrschte. Und er bekam tatsächlich den Auftrag von Gott, in Jerusalem einen Tempel zu bauen, den er feierlich einweihte. Gott sprach zu ihm und er segnete ihn. Doch mit der Zeit ließ Salomo auch Götzendienst zu und sündigte gegen die Gebote Gottes. Unter seinem Sohn Rehabeam wurde das Königreich Israel dann geteilt. Gott hat gesagt, weil Salomo gesündigt hat und auch weil Rehabeam seinen Sohn gesündigt hat, nimmt Gott das Königreich wieder weg. Ja, er hat gesündigt. Also bleibt er nicht in dieser Ehrenposition. Aber um deutlich zu machen, dass der Gnaden nach dieser Bund nicht ganz aufgehoben wird, die Gnade des Bundes überlässt Gott noch einen Teil, nämlich zwei Stämme von den 12, der direkten Nachkommenschaft Davids. Im Nordreich gab es nur böse Könige und Gott ließ die Assyrer das Nordreich erobern. Als aber auch die Nachkommen Davids immer wieder böse Könige auf den Thron brachte, da ließ Gott auch das Südreich von den Babyloniern erobern und sogar den Tempel zerstören, den Salomo aufgebaut hatte. Und die Zeitzeugen, sie fragten sich, was ist jetzt mit dem Bund Davids? Was ist jetzt mit diesem Versprechen? Was ist mit dem ewigen Thron? Ist das jetzt alles vorbei? Im Psalm 89, Vers 50 klagt der Psalmist, wo sind deine früheren Gnaden, Herr, die du David zugeschworen hast in deiner Treue? Wie soll sich denn das erfüllen, dieses Versprechen, jetzt wo das Königtum ein Ende hat? Ja, Gott hat die Ungerechtigkeit und die Verfehlungen der Könige bestraft, aber hatte er nicht versprochen, dass die Bundesgnade nicht weichen soll vom Haus David? Tatsächlich, Salomo und auch die Könige nach ihm waren nur eine Art Vorschatten, ein Hinweis auf die wahre und ewige Erfüllung, wie auch das Königreich Israels in Gottes Absicht und Plan einen zeitlichen Nutzen hatte. Denn schon zu Abraham hat er gesagt, dass sein Name groß sein wird, sodass alle Völker gesegnet werden. Und Davids Name soll groß werden, bekannt auf der ganzen Erde. Doch wie soll sich das erfüllen, wenn doch die Königsdynastie abgehauen wurde mit der Herrschaft Babylons? Und auf Babylon folgte nur noch viele andere Königreiche, die über Israel herrschten. Wie soll sich das erfüllen? Wie wird denn diese Ruhe und dieser Segen und diese ewige Herrschaft je erfüllt werden? Oder waren diese kurzen Augenblicke zur Lebzeit von David und in der Regentschaft von Salomo alles, was mit ewig gemeint ist? Fünftens und letztens, der, dem der Thron gehört. Nun, wie sich das alles erfüllt, der Wunsch Davids, Gott ein Haus zu bauen und Gottes Wunsch, Gemeinschaft mit ihm zu ermöglichen und durch einen versprochenen König und einem ewigen Thron aus der Nachkommenschaft Davids, das ist, was Weihnachten uns zeigt. Und wie sich der Rettungsplan Gottes entfaltet. Ja, wie er durch die Erdkruste hindurchbricht und wir sehen, hier ist ein fester Thron, der so lange nicht sichtbar war. Und doch war Gott über Jahrhunderte mit großer Kraft tätig und formte einen ewigen Thron, der hervorgebrochen ist, gegen alle Gewalten und gegen alle Mächte, sodass niemand ihm widerstehen kann. Als der Engel Gabriel, der Maria, einen Sohn ankündigt, da erklärt er in Lukas 1, Vers 30, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Nun, chronologisch gesehen, ist die erste Verkündigung Jesu im Neuen Testament. Sie bezieht sich genau auf unseren Text aus 2. Samuel 7. Diese Ankündigung von Jesus, der Maria. Er sagt, der Davidbund erfüllt sich mit diesem Kind. Diese Verheißung erfüllt sich mit Jesus. Der Name Jesus heißt, Gott rettet. In Jesus erfüllt sich alles, was David und Salomo nur vorbildhaft erfuhren und veranschaulichten. Jesus ist der Sohn Gottes in doppelter Weise. Er ist natürlich selbst ewig Gott, der ewige Sohn. Er ist Gott selbst, der Mensch wurde. Und somit in einer einzigartigen Weise Gottes Sohn. Aber als Gott und Mensch tritt er auch die königliche Position des Sohnes Gottes an, wie Gott es dem David zugesagt hat. Paulus, er beginnt die Darlegung des Evangeliums im Römerbrief mit diesem Verweis. Römer 1, Vers 3 und 4. Über seinen Sohn, also über Gottes Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, also er ist ein biologischer Nachkomme Davids, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unserem Herrn. Das bedeutet, Jesus ist der biologische Nachkomme Davids, Maria stammt nämlich auch von Davids Familie ab, und Jesus wurde mit der Auferstehung und Himmelfahrt in Kraft eingesetzt als Sohn Gottes, das heißt als Herrscher vor Gott in Bezug auf die Menschen. Wie es im Davidbund angekündigt war. Sodass Jesus der Repräsentant seines Volkes ist, nämlich aller, die an ihn glauben. Und dieser König wird niemals scheitern. Nein, er ist heilig und gerecht. Er bringt seinem Volk keinen Fluch, sondern Segen als vollkommener König. Aber mehr noch, er trägt sogar als Stellvertreter aller Gläubigen die Schuld für die Seinen. Er selbst hat sich schlagen lassen, strafen lassen. An unserer Stadt, am Kreuz von Golgatha, der König für seine Knechte. Zu Josef spricht der Engel im Traum in Matthäus 1, Vers 20. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Oh, es geht nicht nur um irgendwelche feindlichen Nationen, die das Gebiet Israels abstreitig machen wollen. Der König rettet sein Volk, denn er besiegt die Feinde, die seit Adam die Menschheit bedrängen und uns von Gott trennen. Sünde, Tod und Teufel. Das, was unsere Ruhe wirklich beeinträchtigt, das, was uns den Frieden raubt, das, was für alles Not in dieser Welt die Ursache ist, ist unsere Sünde und unsere Trennung von Gott. Aber Jesus, dieser König, er hat das Gericht Gottes getragen, damit alle, die sich ihm anvertrauen, wahren Frieden und ewige Sicherheit und ewiges Leben erfahren. Und alle seine Feinde müssen sich vor ihm beugen. Indem er gestorben und auferstanden ist, hat er einen wahren Tempel gebaut. Nicht aus Steinen, sondern der Apostel Johannes sagt, Jesus selbst sagt, reiß diesen Tempel ab. Ja, ein imposanter neuer Tempel, den Herodes ausgebaut hat. Reiß diesen Tempel ab, ich werde ihn aufbauen in 3 Tagen. Die Leute empörten sich, was ist das denn für einer? Und der Apostel Johannes, er kommentiert, die Sprache von seinem Leib. Er ist gestorben und nach 3 Tagen, am 3. Tag, ist er auferstanden. Das ist der Tempel. Das ist der Grund, warum wir dem heiligen Gott begegnen können. Warum Gott mit uns wandeln kann, weil unsere Sünde auf unserem Stellvertreter lag und im Zorngericht auf Golgatha abgetragen wurde. Das ist die Begegnung. Niemand kommt zu dem Vater als allein durch Jesus Christus. Er ist der Weg. In ihm begegnen Gott und Mensch sich neu. Nicht indem wir eine Pilgerstätte oder ein besonderes Gebäude aufsuchen, sondern wenn wir im Glauben an Jesus vor Gott treten, dann haben wir Zugang durch den Geist Gottes. Und die Gemeinschaft derer, die Jesus durch Glauben Gott nahen lässt, sie heißt die Gemeinde. Das ist das Volk Jesu. Und die Bibel sagt, die Gläubigen, ja, die Gemeinde ist wie ein lebendiger Tempel. Ein lebendiger Begegnungsort Gottes. Und wenn wir heute hier Gottesdienst feiern, dann ist es schön, dass wir einander sehen und treffen können, singen und hören können. Aber alles hier im Gottesdienst ist ausgerichtet auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Dies ist sein Wort, das er zu uns spricht. Und wenn wir singen und beten, so treten wir in seine Gegenwart und wollen ihn ehren. Ja, durch den Tod und die Auferstehung Jesu haben wir einen ewigen Tempel, einen ewigen Ort in vollkommener Sicherheit, an dem wir Gott begegnen dürfen. Und unsere eigene Sünde kann uns nicht mehr verdammen. Denn sie wurde auf unseren König, auf unseren Stellvertreter Jesus Christus gelegt und er hat sie besiegt. Und Jesus, er sichert einen Ort, an dem sein Volk in Ewigkeit wohnen darf und niemals mehr aufgeschreckt wird. Jesus sagt in Johannes 14, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Unser König, er bereitet ein Haus vor, an dem alle, die an ihn glauben, in Sicherheit und in Ruhe und in Ewigkeit wohnen dürfen. Und nicht nur den Ort, sondern auch diesen Segen der Ruhe ringsumher. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Eine Ruhe, die kein König vor ihm geben konnte. Einen Frieden, den diese Welt nicht kennt. Der ewige Herrscher, der auf dem ewigen Thron sitzt, um seinem Volk ewigen Frieden und Segen zu schenken, der kam nach Gottes Versprechen tatsächlich auf die Welt und hat seine Herrschaft angetreten, beginnend in einem Stall, verachtet von der Welt, gerichtet auf Golgatha, gelegt in ein Grab, auferstanden. Aufgefahren in den Himmel, von wo er regiert. Und er wird kommen. Er wird kommen. Wir warten auf den Tag, wenn er wiederkommen wird, um alle, die an ihn glauben, ja, sein Volk, das lebendige Haus Gottes, wenn er kommen wird, um all die Seinen in sein Reich der Herrlichkeit zu führen. Und deswegen nur zwei Fragen. Kennst du diesen König? Kennst du diesen König? Nicht nur vom Namen her, sondern ist der Sohn Davids dein König? Du musst kein Jude sein, du musst nicht zu einer Nation Israel gehören, um das sagen zu können, sondern vertraust du deine Sicherheit, dein Leben, deine Sorgen, deine Hoffnung diesem König an, Jesus Christus. Oder vertraust du vielmehr auf Geld und Gesundheit, Ansehen und Freunde, Politik oder Spaß, um dein Leben Ruhe und Sicherheit zu verschaffen? Oder dann kennst du diesen König nicht. Dann kennst du ihn nicht, wie du ihn kennen solltest. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Er allein sitzt auf einem ewigen Thron. Er allein kann dir ewige Ruhe schenken. Er allein kann den größten Menschenfeind besiegen. Das ist die Sünde, die in deinem Herzen wohnt, die dich trennt von Gott. Er allein führt dich zur Vergebung, zur Gnade, zur echten Gemeinschaft, zu einer versöhnten Gemeinschaft mit dem, der dich geschaffen hat, mit dem lebendigen Gott. Ja, der König Jesus, er führt dich immer zu Gott. Er ist der Zugang zu Gott. Er ist Gott, der zu uns gekommen ist. Vertraue dich ihm an. Und die zweite Frage ist diese: Erlebst du den Segen seiner Herrschaft? In dieser Zeit, so besinnlich und gemütlich sie auch sein mag, bei all den Schleifchen und süßem Gebäck, übersehen wir natürlich nicht die große Not, die in dieser Welt herrscht, an die wir täglich erinnert werden. In der Politik herrscht kein Frieden. In der Gesellschaft herrscht kein Friede. Auch die Natur ist voller zerstörerischer Kraft. Doch, lieber Freund, erlebst du die Ruhe der Gewissheit, dass Jesus herrscht. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er kennt alle deine Tage und alle deine Sorgen. Aber bei aller Unruhe dieser Welt weißt du, dass er thront, dass er herrscht, dass er regiert. Der gute König, der ewige König. Nichts darf geschehen, ohne dass er es weiß und dass er es gebraucht nach seinem Plan. Keine Träne, die hier vergossen wird, ist ihm unbekannt. Und keine Träne, die hier vergossen wird, wird er nicht trocknen in seinem Reich, wenn er kommt. Er allein bringt unser Gewissen zur Ruhe, belastet von Sündenerkenntnis, von diesem Bewusstsein, ich habe eigentlich Strafe verdient. Denn er hat unsere Sünde besiegt. Sein Frieden reicht sogar über den Tod hinaus und zeigt seine Stärke selbst in den größten Nöten. Jesus, er hat die Macht, den Sturm zu beruhigen, wie er es getan hat und auch oft tut. Aber er hat auch Macht, die Gläubigen zu beruhigen, die Herzen zu beruhigen, durch seine gnädige Gegenwart. Kennst du den Segen seiner Herrschaft in deinem Leben? Erlebst du den Segen seiner Herrschaft in deinem Leben? Möge unser Herr mit euch sein. Amen.